Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen an euch zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Und ihr wisst Bescheid, mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und nachdem ich vor 14 Tagen Burkhard aus der Sommerpause zurück begrüßen durfte, ist diesmal auch Hans Reinhardt wieder bei mir. Hallo Hans.
Hallo Simone.
Wir haben eine lange Pause gemacht, von dir weiß ich aber, dass du auch tatsächlich etwas Urlaub gemacht hast. Nicht selbstverständlich bei Burkhard und dir, aber du konntest tatsächlich auch etwas ausspannen, ne?
Ja, ich konnte das diesmal gut einrichten. Das ist ja so, im Sommer sind in der Regel auch weniger Termine und da muss man sich auch dazu überwinden und sagen, komm, jetzt muss ich raus hier, die Akten, die schließe ich komplett ein und dann fährt man einfach runter und das ist mir auch gelungen.
Sehr gut, das hören wir noch gerne. Unsere lange Pause hat dir aber auch genug Zeit gegeben, um eine neue spannende Akte für uns rauszusuchen. Ich durfte ja schon reinlesen und wir reisen diesmal wieder in die Vergangenheit und es ist ganz, ganz furchtbar, Hans. Mir ist wieder bewusst geworden, dass Zeit und Zeitempfinden total relativ ist.
Ja.
Wir sprechen über Taten heute, die ab dem Jahr 2003 stattgefunden haben. Und da dachte ich erst so, ach ja, war ja vor kurzem quasi. Und dann ist mir bewusst geworden, boah, das sind mehr als 20 Jahre, die das Ganze her ist. Aber wenn wir mal gucken, was so in dem Jahr passiert ist. Der Irakkrieg beginnt, Michael Schumacher wird zum 6. Mal Formel-1-Weltmeister und Arnold Schwarzenegger Gouverneur Kaliforniens. Deutschland hat mit Alexander Klaff seinen ersten Superstar und die Herr-der-Ringe-Saga endet mit dem 3. Film. Kannst du dich noch in etwa an dein Jahr 2003 erinnern, Hans?
Kulturell, Anfang dieses Jahres 2003 kam der Film Catch Me If You Can ins Kino, einer meiner Lieblingsfilme mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio. Da geht es also um einen sehr jungen Hochstapler und Scheckfälscher, den es auch wirklich gegeben hat. Diesen Frank Abagnale hieß der und super gut in Szene gesetzt.
Und da hast du auch ein berufliches Interesse wahrscheinlich gehabt.
Ja klar, und ich habe da auch viele Parallelen entdeckt. Der eine oder andere Vogel in dieser Hinsicht ist mir schon untergekommen und da erinnert man sich dann sofort dran.
Das glaube ich. Gucken wir uns mal die heutige Akte genauer an, die ihren Anfang eben auch im Jahr 2003 nimmt. Im Zentrum steht eine Gruppe junger Männer. Fünf von ihnen, so 26 beziehungsweise 27 Jahre alt damals, plus der 20-jährige Anton. Diesen Namen haben wir ihm für die heutige Akte gegeben. Alle sechs Männer sind Russlanddeutsche. Einen von ihnen wirst du, Hans, später vor Gericht verteidigen. Wir nennen ihn heute hier Wladimir. Der Fokus der Akte liegt aber auf dem Jüngsten, auf Anton. Und zwar, weil er inmitten dieser ganzen Mit-20er der Anführer der Gruppe war. Und das ist schon ungewöhnlich, ne? Und wie wir sehen werden, hörte nicht nur alles auf Anton, es war auch der brutalste der sechs. Schauen wir uns diesen Anton zunächst mal genauer an, Hans. Was kannst du uns über ihn erzählen?
1996 kam Anton als 12-Jähriger mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Herne. Der ist in einer Gruppe von russischen Einwanderern aufgewachsen und dort galt nur derjenige etwas, der sich mit Gewalt Respekt verschaffte. Und deshalb fiel er schon früh durch Straftaten auf. An der Lehrerin klaute er das Portemonnaie mit 500 Mark. Dann wird er von der Schule geworfen, findet aber seinen Platz in dieser kriminellen Parallelwelt. Irgendwie war der Anton auch gar nicht so ein starker Typ, sondern der machte halt auf Macker und hat sich aber da entsprechend immer durchgesetzt. Er fährt Auto, obwohl er keinen Führerschein hat, kommt dann in den Jugendarrest und gerät danach in eine Clique, die mit Heroin und Hasch dealt. Und mit 16 verurteilt ihn das Amtsgericht Bochum erstmals wegen Rauschgifthandel in 80 Fällen zu einer Jugendstrafe auf Bewährung.
Krass.
Das war für ihn ganz easy, hat er so erklärt. Und mit 19 überfällt er dann ein Lottogeschäft, bedroht den Besitzer mit einer Pistole und flieht mit 2000 Euro Beute. Er wird natürlich geschnappt, wegen Raubes angeklagt und kommt erneut vor Gericht. Der Prozess läuft über mehrere Verhandlungstage beim LG Bochum. Anton ist damals als Angeklagter auf freiem Fuß, was später noch für diese Akte relevant sein wird. Da kommen wir gleich darauf zurück.
Genau, das wird nämlich ganz spannend. Aber auch so merken wir schon, Anton hat für seine jungen Jahre ein bewegtes und sehr kriminelles Leben. Seine Familie bekommt ihn offenbar nicht unter Kontrolle. Und was keiner weiß, als Anton damals wegen des Raubüberfalls auf das Lottogeschäft vor Gericht sitzt, ist er gleichzeitig Kopf eben dieser Bande. Eben jener, die ich am Anfang erwähnt habe. Hauptquartier der sechs Männer, na klar, Antons Wohnung. Dort wurde sich getroffen, geplant, Geschäfte gemacht und dort lagerten die Waffen, Pistolen, Revolver, Gewehre inklusive Schalldämpfer, fast ein Arsenal. Und diese Bande, die sich dort mitten in Herne trifft, soll später in den Medien den Namen Kopf Schussbande bekommen. Ein krasser Name, Hans. Ein krasser Name für eine zeitweise wirklich berüchtigte Bande, ne?
Das war der Name einer Bande aus Herne, die durch eine beispiellose Mordserie bis heute zu den erschreckendsten Banden in der deutschen Kriminalgeschichte gehört.
Heftig.
Zeitweilig kontrollierten sie die Drogenszene im Ruhrgebiet. Und 7 Hinrichtungen innerhalb von nur 6 Monaten gingen auf das Konto der Bande. Und selbst abgebrühte Polizeibeamte waren regelrecht erschrocken über die Kaltblütigkeit, insbesondere der von Anton. Mhm. Und der war kein Muskelprotz, der war eher schmal, relativ wenig gesprochen, aber er hatte die Nerven, sagte man immer.
Also so äußerlich hätte man ihm das jetzt nicht unbedingt zugetraut, würde ich sagen.
Überhaupt nicht.
Eine Mordserie von 7 regelrechten Hinrichtungen in 6 Monaten. Du hast es gesagt, als die Bande ab Oktober 2004 schließlich vor Gericht steht, sind sogar erstmal nur 5 der Morde bekannt. Und wir wollen uns diese Serie jetzt mal chronologisch genauer anschauen. Zunächst eben die 5 Morde, die zur Festnahme und zum Prozess führten. Tat Nummer 1 bringt uns zum 12. Dezember 2003. Das Opfer, ein Immobilienmakler mit türkischen Wurzeln aus Düsseldorf.
Ein Makler, dem ein Freund von Anton Geld schuldete und der deswegen aus dem Weg geräumt wurde. Mhm. Er wurde nach Herne gelockt unter einem Vorwand, das Geld endlich zurückgezahlt zu bekommen. Der Makler wurde angerufen, du kannst das Geld haben, aber das musst du dir hier in Herne abholen. Und dann fuhr der Makler mit seinem Porsche von Düsseldorf nach Herne. Dazu muss man wissen, Anton war auch an dem Porsche des Maklers interessiert, den wollte er auch gleich konfiszieren. Der Makler wurde dann von Anton und 3 weiteren Männern der Bande gekidnappt, wurde in einen Jeep gezerrt und dann durchsuchten sie seine Wohnung in Düsseldorf nach irgendwelchen Wertgegenständen und anschließend fuhren sie dann nach Herne zurück, zu einer tristen Brachfläche, wo der Mann regelrecht hingerichtet wurde durch Schüsse in seinen Kopf. Anton hatte ein Mitglied der Bande dazu offenbar gedrängt. Es war sehr dunkel, kein Mensch weit und breit. Kaliber 7,65 wurde eingesetzt, halbautomatische Profiwaffe, die James-Bond-Pistole.
Ach krass. Ja, und am nächsten Tag fanden dann Spaziergänger die Leiche des Immobilienmaklers mit 3 Kugeln eben im Kopf.
3 Kugeln, ja.
Schon allein diese erste Tat klingt ja einfach wie aus so einem Mafia-Krimi, ne? Und was das Ganze noch verrückter erscheinen lässt, Ermittlungen werden später ergeben, dass Anton diese Tat wirklich plante und ausführen ließ, als er eigentlich selbst vor Gericht stand. Denn wir erinnern uns, du hast es ja vorhin gesagt, wegen des Überfalls auf den Lottoladen musste er sich ja eigentlich vor Gericht verantworten. Es kann später rekonstruiert werden, dass Anton sich am Tag nach dem Mord am Immobilienmakler seelenruhig ins Bochumer Landgericht gesetzt hat, wo sein Prozess weiter fortgesetzt wurde. Also es ist wirklich heftig, du hast ja vorhin gesagt, der hat einfach Nerven aus Stahl gehabt offenbar. Ja. In der Chronologie der Mordserien geht es weiter dann mit einer Tat in dem Milieu, in dem Anton und seine Bande sich inzwischen breit gemacht haben, im Drogengeschäft. Es geht am 16. Januar 2004 nach Rotterdam, Hans.
Ja, und es folgen Mord 2, 3 und 4, weil 3 Niederländer, mit denen die Bande regelmäßig Heroingeschäfte gemacht hatte und die Heroin lieferten, offenbar Anfang 2004 gestrecktes Material bekommen haben, machte sich dann die Truppe kurzerhand in die Niederlande auf den Weg. Schon auf der Autobahn schraubt Anton einen Schalldämpfer auf die Mündung einer Pistole. Nach der Ankunft in Rotterdam gehen dann beide gemeinsam in die Wohnung der niederländischen Dealer und plaudern. Mhm. Nach einem Toilettengang zwingt Anton plötzlich die 3 Dealer mit gezogener Waffe, sich bäuchlings auf den Boden zu legen. Sein Kumpel muss die Dealer mit Kabelbindern fesseln, dann passiert es. Wortlos setzt Anton einem Dealer nach dem anderen die Pistole auf den Hinterkopf und drückt ab. Einmal, zweimal, dreimal. Der Fernseher soll dabei in voller Lautstärke gelaufen sein. Warum hast du das getan, soll sein Kumpel ihn gefragt haben und Antons angebliche Antwort lautete, das musste sein.
Da klingt wirklich schon fast wie der Pate, ne?
Ja.
Das zeugt von einer so unfassbaren Abgebrüht- und Kaltblütigkeit, wenn man das so hört. 4 Menschen hat Anton inzwischen schon auf dem Gewissen, also mittelbar und unmittelbar, aber nur 6 Tage nach diesem Dreifachmord tötet er auch schon wieder. Und der Grund, der scheint so absurd irgendwie.
Der Grund ist absurd. Ein Bekannter von ihm wollte unbedingt das Heroingeschäft in Düren übernehmen. Also tötet Anton kurzerhand eiskalt den bisher dieses Revier kontrollierenden Dealer und mit ihm ein ehemaliges Mitglied der Bande. In einer Wohnung in Düren werden auf den zunächst nichts Böses ahnenden Mann plötzlich 3 Schüsse in den Rücken abgefeuert. Hier lässt Anton im Übrigen auch wieder ein anderes Gruppenmitglied schießen, um entsprechende Treue einzufordern. Mhm. Und der schwerverletzte Dealer schafft es zwar noch, sich in sein Auto zu schleppen, er lenkt sein Auto dann aber gegen einen Laternenmast und stirbt wenig später im Krankenhaus.
Also das Prinzip, egal ob er selbst tötet oder töten lässt, nachdem Anton handelt, das scheint klar zu sein. Gibt es ein Problem, beseitigt er es. Kurz, eiskalt und ohne viel Nachdenken. Wie ist man denn den Männern und vor allem Anton denn dann auf die Spur gekommen?
Ja, man hatte durch den Mord an dem Makler einen Tatverdacht rekonstruiert und hatte dann eine Telefonüberwachung geschaltet, denn es war bekannt, der Makler ist auch von anderer Seite bedroht worden, hat irgendwelche Geldverleihergeschäfte da gemacht, illegaler Art. Und da hat die Polizei eine mehrmonatige Telefonüberwachung gestartet. Auf diesen Gesprächen tauchte dann auch die Kopfschussbande auf. Aber die Gespräche waren sehr, sehr vorsichtig von denen geführt, also sehr planvoll, dass man daraus noch nicht, sagen wir mal, einen konkreten Beweis ableiten konnte. Das hatte man dann später, darauf kommen wir ja noch, da geht es um einen weiteren Mord und dann taucht ein Kronzeuge auf.
Die Taten der Kopfschussbande werden im Februar 2004 so richtig bekannt. Sämtliche Medien berichten über die Morde, die sich zwischen Herne, Düren und Rotterdam abgespielt haben. Und selbst erfahrene Ermittler und der Staatsanwalt zeigen sich bei den ihnen bis dahin vorliegenden Taten geschockt, Hans. Ne?
Ja, der langjährige, sehr erfahrene, ermittelnde Staatsanwalt, in diesem Fall Michael Nogay, bezeichnete Anton und die Mordserie seiner Bande als kriminalistisch einzigartig. So einen und so etwas habe ich noch nie erlebt. Polizisten, die Anton vernommen haben, charakterisierten den Bandenchef als extrem geradlinigen, planvollen und professionellen Täter. Er hat letztendlich leidenschaftslos getötet, sagte ein Polizist. Wie ein Kind, das am Bildschirm virtuelle Feinde erschießt.
Ich habe es ja bereits gesagt, du selbst hast nicht Anton, aber ein anderes Bandenmitglied, den Wladimir, verteidigt. Aber als du von der Kopfschussbande und ihren Taten damals erfahren hast, was waren da deine persönlichen Gedanken?
Ja, ich habe gedacht, mitten unter uns, quasi in Herne, nebenan, regiert ein 19-Jähriger durch Gewalttaten den Drogenhandel und versetzt der ganzen Sache immer seine persönliche Handschrift, nämlich den aufgesetzten Kopfschuss. Irgendwie entspricht das schon so einem Bild der Mafia, wie man das auch kennt, aber das eben ohne die cineastische Verklärung, sondern die reine Wirklichkeit und Brutalität, die da zum Ausdruck kommt.
Ja, du hast ja deinen Mandanten erlebt und im Gerichtssaal auch Anton gesehen, nehme ich mal an, und vielleicht auch das ein oder andere über deinen Mandanten von ihm erfahren. Wie hast du die Männer erlebt?
Sie waren ein hierarchisch geordnetes Team, letztendlich eingebunden in eine beispiellose Mordserie und denen, also den Männern, den jungen Männern, insbesondere dem Anton, verkauft niemand schlechten Stoff. Das war die Devise und das hat sich sofort rumgesprochen, dann weiß jeder, was passiert.
Also hast du das auch wirklich zu spüren bekommen, dass der Anton wirklich der Kopf ist und alles.
Ja, man merkte das auch im Prozess, es hat sich ja zunächst keiner geäußert, alle schauten immer in Richtung Anton. Wenn Anton, sagen wir mal, das Startsignal gibt, dann kann es losgehen.
Krass, ne? Dass so ein junger Mensch so viele andere Männer in der Hand haben kann irgendwie. Ja. Hat denn dein Mandant viel mit dir über das gesprochen, was so in der Bande abgelaufen ist?
Wenig. Insgesamt war die ganze Gruppierung wenig mitteilsam. Passt aber auch eigentlich.
Da stellt man sich wahrscheinlich auch schon als Strafverteidiger so ein bisschen drauf ein, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat. Der Prozess startet dann im Oktober 2004 vor dem Bochumer Landgericht. Anton hat noch zuvor in Untersuchungshaft seinen 21. Geburtstag gefeiert. Die Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtssaal extrem hoch. Ich habe Zeitungsartikel gelesen, die das ganz eindrücklich beschreiben. Ich zitiere mal einen Artikel aus der Welt. Ketten an den Füßen von Gefangenen hinterlassen beim Betrachter ein merkwürdiges Gefühl. Sie erinnern an das Mittelalter, doch bei dem 21 Jahre alten Anton und seinen 5 mutmaßlichen Mittätern wirkt es eher beruhigend, dass sie gefesselt diesen großen Saal des Landgerichts Bochum betreten. Wie hast du die Stimmung damals wahrgenommen, Hans?
Weil es sind so einige Dinge einfach haften geblieben, die in anderen Gerichtsverhandlungen eigentlich nicht vorkommen. So war es zum Beispiel so, dass einer der Angeklagten Rasierklingen und Stahlstifte in einer Zigarettenschachtel versteckt hatte. Fragt man sich, was will man damit im Gerichtssaal? Will man da irgendwie eine Geisel nehmen oder hat man damit irgendwas vor? Und in der Zelle eines anderen der Gruppierung waren Bauteile für eine Bombe gefunden worden. Man wollte sich offensichtlich auch den Weg irgendwo freisprengen, wenn da Gelegenheiten gekommen wären. Oder die nächste Geschichte. Sie waren ja alle mit Fußfesseln ausgestattet und plötzlich legt Anton mitten in der Gerichtsverhandlung seine Fußfesseln auf den Tisch.
Also da hat er sich befreit.
Er hat sich selber in der laufenden Gerichtsverhandlung von den Fußfesseln befreit. Wie er das jetzt gemacht hat, artistische Begabung steckte dahinter. Oder eine Dolmetscherin ist ausgewechselt worden, weil sie zu viel sich außerhalb der Reihe mit den Beschuldigten unterhielt. Dann hatte man den Eindruck, die möchte möglicherweise instrumentalisiert werden für das eine oder andere. Und das hat man dann auch unterbunden.
Also wirklich höchste Sicherheitsvorkehrung im Gerichtssaal und drumherum. Und dann kommt es noch während des Prozesses zum Schock. Ermittler finden heraus, dass die 5 Morde noch nicht alles sind.
Genau. Durch den Tipp eines Kronzeugen fanden Polizisten auch noch die nackten Leichen zweier Brüder aus Georgien, verscharrt in einem Wäldchen auf der Halde bei Herne. Beide Männer hatten jeweils eine Kugel im Kopf und Anton galt eben als tatverdächtig. Hier hatte man dann auch DNA-Spuren gefunden und der Kronzeuge hatte sich eben zuvor gemeldet und dann hatte plötzlich auch die Monate zuvor geschaltete Telefonüberwachung absolut Sinn. Man hat dann auch alles verstanden und konnte viele Dinge auch zuordnen und dann war letztendlich die Überführung auch relativ leicht. Als Motiv für die Ermordung der rivalisierenden Dealer ließ sie einen Streit um 100 Gramm Heroin und ein Gewehr ermitteln. Und mit den Worten, es muss sein, entweder sie oder wir, soll Anton die Brüder hingerichtet haben. Tatort war die Wohnung der georgischen Brüder. Die Spuren der Bluttat durch Kopfschüsse haben Anton und seine Bande professionell beseitigt, die Wohnung sogar extra renoviert und gecleant.
Wie funktioniert das dann rein rechtlich eigentlich? Also ich meine, es wird ja eine Anklageschrift zu Beginn eines Prozesses verlesen und dann wird ja grundsätzlich erstmal das verhandelt, was da drin steht. Wie ist das denn, wenn so etwas Maßgebliches ans Licht kommt? Wird die dann aktualisiert oder ergänzt?
Der Jurist spricht dann von einer sogenannten Nachtragsanklage. Wird also eine zweite Anklage in den Prozess eingereicht, die mit der ursprünglichen Anklage verbunden wird. Das macht man immer dann, wenn historisch völlig neue Sachverhalte hinzutreten, also hier neue Mordfälle. Da kann man nicht einfach die andere Anklage darauf erstrecken, sondern man muss eine neue, weitere Nachtragsanklage einreichen. Aber das hat der Staatsanwalt dann auch gemacht.
Aber wenn ich das so höre, dass es ja erst nachträglich rausgekommen ist, liegt da nicht der Verdacht nahe, dass es vielleicht sogar noch mehr Morde der Bande gegeben hat?
Ja, der Verdacht liegt nahe. Das hat auch der Richter in der Urteilsbegründung mal so zwischen den Zeilen zum Ausdruck gebracht, dass man sich kaum vorstellen kann, dass davor nichts gegeben hat, weil sogar die ersten hier in Rede stehenden Taten extrem schnell, brutal und professionell abgelaufen sind. Und das macht niemand aus dem Nichts heraus, wenn er nicht vorher schon mal in Anführungsstrichen sowas geübt hat.
Ja, das war auch so mein Gedanke. Wir sind die Mitglieder der Kopfschussbande und auch dein Mandant Wladimir vor Gericht dann so aufgetreten. Also du hast schon gesagt, wortkarg waren sie auf jeden Fall. Zu den Taten haben sie also dann wirklich nicht mehr viel von ihrer Seite gesagt.
Nein, die haben einfach zu den Taten geschwiegen und nach dem Motto, wir warten mal ab, inwieweit die uns überführen oder uns nicht überführen können. Man hat sogar versucht, mit dem Gericht zu spielen, indem nämlich ein zuvor Hingerichteter als Entlastungszeuge präsentiert wurde.
Okay.
Ja, da hat man so, ja, man hat einen Zeugen benannt, der könnte doch genau dazu Auskunft geben, dass man mit den Taten nichts zu tun habe. Dann hat man ermittelt nach dem Zeugen, hat den natürlich nicht gefunden, weil er schon längst tot war. Und das kam dann eben auch raus. Das war einer dieser Hingerichteten. Person.
Ganz ehrlich, wenn ich das so alles höre, ich meine, du bist sehr abgebrüht, du hast schon vieles auch erlebt. In deiner Karriere läufst du einem nicht trotzdem kalt den Rücken runter?
Ja klar.
Bei solchen Personen?
Das ist schon harter Tobak, auf jeden Fall.
Im Laufe des Prozesses wurde aber ein ziemlich deutliches Bild von der Bande und insbesondere ihrem Anführer gezeichnet. Gnadenlos, empathielos, kaltblütig. Wie hat sich das denn am Ende in den Urteilen im Mai 2005 ergossen?
Ja, es gab 3-mal lebenslange Haft für Anton und 2 weitere Bandenmitglieder. Und 3,5 bis 10,5 Jahre, je nach Tatbeteiligung, für Wladimir und 2 weitere Bandenmitglieder. Der Staatsanwalt bezeichnete Anton vor Gericht als eiskalten Killer, dem es an der elementaren menschlichen Fähigkeit fehlt, Achtung vor dem Leben zu haben und Mitleid zu empfinden. Ja, das ist die Sache auch genau auf den Punkt gebracht worden.
Finde ich auch. Und auch der Richter findet sehr deutliche Worte in seiner Urteilsbegründung.
Vor allem für Anton fand er harte Worte, nämlich ihm ist jeglicher Respekt vor dem Leben abhanden gekommen und über die Bande, diese Gruppe ist ein Sinnbild für Grausamkeit, so der Vorsitzende Richter Johannes Kirfel.
Was denkst du denn rückblickend über die Taten und die Kopfschussbande?
Mich gefragt, gab es jemals in der Kriminalgeschichte einen so jungen Mann, der so viele Morde begangen hat in Deutschland, ist mir nicht erinnerlich. Ich habe immer gefragt und gekramt in meinem Gedächtnis. Das hebt den Fall also wirklich heraus, auch an Brutalität, ne? Wozu junge Menschen auch offensichtlich fähig sein können, wenn sie, ja, wenn die Sozialisation an einer Stelle komplett schief läuft.
Ja,
ne? Und die ersten angeklagten Morde waren eben der skrupellos, professionell durchgeführt worden, dass eben der Verdacht aufkam, Das waren nicht die ersten Mal.
Also wer weiß, wie viel da Anton und seine Kopfschussbande wirklich noch auf dem Gewissen haben. Und ich finde es total krass, dass wir gerade jetzt über diese Akte aus deinem Strafverteidigerleben sprechen, weil ja aktuell auch gemutmaßt wird, dass Drogenbanden sich auch hier wieder bei uns in NRW bekämpfen. Es gibt ja die Schlagzeilen zum Beispiel aus dem Raum Köln, wo es Explosionen vor einem Nachtclub und einem Bekleidungsgeschäft gegeben hat. Auch der Zusammenhang zu ähnlichen Taten in anderen Städten wird geprüft. Hast du das auch im Blick gerade und siehst du da auch irgendwelche Parallelen?
Wahrscheinlich meinst du die Mokro-Mafia, genau, die im Moment in den Medien ständig erscheinen. Ne? Marokkanisch, niederländische Drogenhändler letztendlich. Mhm. Gewaltbereitschaft hat innerhalb der letzten 20 Jahre stark zugenommen. Es gibt eben diese Parallelgesellschaften, wo Gewalt an der Tagesordnung ist. Natürlich hat es das im Bereich der Drogenkriminalität, der organisierten Drogenkriminalität immer gegeben. Aber die Art der Gewalt, auch mit Bomben zu arbeiten und Maschinengewehre, Maschinenpistolen, ist in Form dieser Bandenkriege sehr extrem geworden. Ne? Ich erinnere nur an die Beseitigung, den Auftragsmord an dem Journalisten De Vries, der ja Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit der Mokro-Mafia geleistet hat.
Drüben in den Niederlanden.
Den Niederlanden, der ist dann auf offener Straße erschossen worden.
Ja, also hoffen wir, dass es hier bei uns nicht so weit kommt. Wer weiß, vielleicht wird das Ganze aber auch irgendwann mal eine Akte, die dann hier bei uns auf dem Podcast-Tisch landet. Gucken wir aber erstmal, was tatsächlich auf deinem Schreibtisch liegt, Hans.
Das schließt sich nämlich nahtlos an diese Fälle an. Gewalt in der Dortmunder Nordstadt. Dort eskaliert auch der Drogenhandel. Mhm. Und im Bereich des Drogenhandels bahnt sich da gegebenenfalls auch ein Bandenkrieg an. Soll jetzt jemand versucht haben, mit einer Machete einen Konkurrenten zu enthaupten.
Ui, das ist schon starker Tobak.
Das muss geklärt werden, das ist eine Behauptung, wir müssen sehen, was da dran ist.
Mhm. Advokaten des Bösen geht, glaube ich, nicht so schnell der Stoff aus, wenn ich das so höre. Uns gibt's alle 14 Tage auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und da könnt ihr uns abonnieren und folgen, um keine Folge zu verpassen. Gerne könnt ihr uns auch bewerten und Feedback geben. Auf Instagram findet ihr uns übrigens auch, schaut da gerne mal vorbei. Und für uns beide war's das auch schon wieder. Danke dir, Hans, für die heutige Akte und bis bald.
Ja, ich danke dir auch und ich sag mal, unbedingt reinhören. Bis zur nächsten Aufnahme.